drei Personen der Bibel schauen, die in bestimmten Phasen ihres Lebens mehr oder weniger bewusst falsch abgebogen sind. Zwei haben die Umkehr geschafft und bei einem ist es nicht gelungen. Der erste oder die erste Person ist der Mose, der war gestern schon Thema. Und zwar steht das Ganze unter dem Motto, ist Umkehr möglich, wenn wir das Leben in die falsche Richtung abbiegen lassen. Das heißt, das setzt unseren Willen voraus. Letzte Woche ging es um Dankbarkeit, auch in Situationen, wo es uns schlecht geht, wo uns irgendwelche Dinge ereilen, die wir im Grunde nicht zu verantworten haben und wie wir damit umgehen und auch darüber ein Stück weit dankbar werden. Heute soll es darum gehen, um Situationen, die wir selbst herbeiführen, und zwar im Grunde genommen bewusst. Und ein Stück weit war das bei Mose zumindest teilweise so. Wer war dieser Mose? Er hätte eigentlich gar nicht leben dürfen. Keiner in Ägypten erinnerte sich, wie viel Gutes Josef diesem Land getan hatte. In 2. Mose 1, Vers 6 und 7 steht, dann starben Josef und seine Brüder, auch von ihren Zeitgenossen lebte niemand mehr. Aber die Israeliten waren fruchtbar und vermehrten sich und wurden überaus stark. Das Land füllte sich mit ihnen. Das missfiel nicht nur dem Pharao, sondern sorgte auch für Unruhe in Ägypten unter der Bevölkerung. Und der Pharao, der ordnete an, ziemlich brachial, denke ich, dass jeweils die Jungen der Hebräer bei der Geburt zu töten seien. Das ist ja schon eine ziemlich krasse Maßnahme. Und im weiteren Verlauf von dem Text lesen wir, dass die Hebammen sich diesem Befehl widersetzten. Und schließlich kam es zu der Anordnung an das ganze Volk, neugeborene Jungen direkt in den Nil zu werfen. Das heißt, über diesen Erlass an die Hebammen, der Befehl an das Volk, da tätig zu werden, das ist ja noch krasser. Ja? Das hat ja was mit Denunzieren und Schnüffelei zu tun. Man wollte somit eine Art Geburtenregelung durchführen. Im 2. Mose 1, Vers 20 lesen wir dann, da ließ der Pharao einen Befehl an sein ganzes Volk ergehen, werft jeden Jungen, der den Hebräern geboren wird, in den Nil, nur die Mädchen dürfen am Leben bleiben. Das war die Lage bei der Geburt von Mose. Und seine Mutter bringt ihn zur Welt und kann ihn 3 Monate verstecken. Und dann setzt sie ihn in einem Körbchen aus auf dem Nil. Als letzte Maßnahme, weil sie nicht weiter weiß. Und schon hier hat Gott das Leben von Mose im Blick. Und so wird er von der Tochter des Pharaos gefunden, durch Gottes Führung und Fügung von seiner Mutter gestillt und schließlich von der Tochter des Pharao angenommen. Wir würden heute sagen, adoptiert. Als der Junge, 2. Mose 2, Vers 10, als der Junge größer geworden war, übergab sie ihn der Tochter des Pharaos, die ihn als ihren Sohn annahm. Sie nannte ihn Mose und sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Jetzt wächst der Mose auf in einem privilegierten Leben am Hof des Pharaos. Und eines Tages wird er Zeuge, wie ein Ägypter einen Hebräer misshandelt. Und da erwacht in ihm sein hebräisches Herz und führt ihn zu einer unüberlegten Tat, nämlich, dass er den Ägypter erschlägt. Und schon am nächsten Tag, also er guckt sich um und versucht das Ganze zu vertuschen, verscharrt die Leiche im Sand. Und schon am nächsten Tag sieht er, wie sich zwei seiner vermeintlichen Landsleute streiten. 2. Mose 2, Vers 13 und 14. Am nächsten Tag ging er wieder hinaus. Da sah er zwei Hebräer miteinander streiten. Es sagte zu dem, der im Unrecht war: Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk? Der antwortete ihm: Wer hat dich denn zum Aufseher und Richter über uns eingesetzt? Erwiderte dieser: Willst du mich auch umbringen wie den Ägypter? Da erschrak Mose. Also ist es herausgekommen, dachte er. Also erwischt, ja, das Ganze ist öffentlich. Der Pharao erfährt von den Vorfällen und so ist der Mose gezwungen zu fliehen. Also eine Tat, mehr oder minder bewusst, und augenblicklich ändert sich die Richtung seines Lebens. Ja. Ich habe das jetzt mal gesagt, das Leben biegt falsch ab. Ja. So wie er das gar nicht hätte haben wollen. Sein Leben biegt in eine für ihn unvorhergesehene Richtung ab. Seine Flucht führt ihn aus Ägypten nach Midian. So, genau. Und wenn wir das so auf der Landkarte betrachten, dann heißt es, ein Weg von Ägypten über die Sinai-Halbinsel in den Nordwesten von Saudi-Arabien oder an die Grenze, südliche Grenze von Jordanien. Und dort kommt es an einem Brunnen eines Tages zu einem Konflikt, schon wieder ein Konflikt, zwischen den Töchtern des Priesters von Midian und anderen Hirten. Das lesen wir im 2. Mose 2, ab Vers 16. Da kamen die 7 Töchter des Priesters von Midian zu dem Brunnen, um das Kleinvieh ihres Vaters zu tränken. Als sie gerade die Tränkrinnen voll Wasser geschöpft hatten, kamen Hirten und trieben sie weg. Da stand Mose auf und half ihnen, ihre Herde zu tränken. Als sie zu ihrem Vater Reguel, später wird er Jitro genannt, zurückkamen, fragte er: Warum seid ihr heute so früh gekommen? Ein ägyptischer Mann hat uns gegen die Hirten verteidigt, erwiderten sie. Er hat sogar beim Tränken geholfen, auch selbst Wasser geschöpft. Und wo ist er? Fragt er seine Töchter: Warum habt ihr den Mann draußen gelassen? Ladet ihn zum Essen ein. Mose willigte anschließend ein, bei dem Mann zu bleiben. Dieser gab ihm später seine Tochter Zippora zur Frau. Und als sie einen Sohn zur Welt brachte, nannte Mose ihn Gershom, Gast in der Öde, und sagte: Ich bin Gast in einem fremden Land geworden. Das ist jetzt sehr gerafft dargestellt, das ganze Geschehen. Aber vom Leben am Hof des Pharao in sehr guten Verhältnissen, ist er auf einmal Schafhirte, ja, gründet eine Familie, aber das Leben ist doch ein ganz anderes, ja, und die ist im Grunde genommen eine Konsequenz aus dem, was geschehen ist. Das Leben von Mose bekommt aber dadurch eine neue Richtung, indem ihm Gott anschließend auch begegnet. Und zwar, ihr kennt die Geschichte, 2. Mose 3, 2 bis 6. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch in Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Gott erwählt einen Mose, damit dieser sein Volk, Gottes Volk, aus Ägypten herausführt. Gott erwählt ganz merkwürdige Menschen und baut auf ganz seltsame Typen. Wenn man die Geschichte davor verfolgt und liest, so im Zusammenhang, ja, wie der Jakob mit seinen ganzen Frauen da eine Familie gründet, was da alles draus passiert und wie die Israeliten letztendlich nach Ägypten kommen, was für Intrigen da alles passiert. Und auch davor, ja, also das ist sehr seltsam im Alten Testament, Und da sehen wir es, wie Gott trotzdem Menschen im Fokus hat und benutzen will. Gott hat in diesem Fall oder jetzt das Elend seines Volkes gesehen und will Mose die Aufgabe übergeben, sein Volk aus Ägypten zu führen. Und der Mose versucht mit allerlei Einwänden, sich dieser Berufung zu entziehen. Doch Gott führt ihm vor Augen, mit welcher Kraft Mose es zu tun hat oder wer ihm da gegenübersteht. Im 2. Mose 4 steht dann ab Vers 1, da erwiderte Mose, und was ist, wenn sie mir nicht glauben, wenn sie nicht auf mich hören und sagen, Jahwe ist dir gar nicht erschienen. Da sagt Gott, was hast du da in der Hand, fragte Jahwe ihn. Ein Stab, erwiderte Mose. Wirf ihn auf die Erde, befahl Jahwe, und Mose tat es. Da wurde der Stab zu einer Schlange und Mose lief vor ihr davon. Jahwe rief, pack sie beim Schwanz. Mose griff nach ihr und sie wurde in seiner Hand wieder zu einem Stab. Damit werden sie glauben, dass Jahwe dir erschienen ist, der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dann befahl Jahwe ihm, steck deine Hand in dein Gewand. Mose tat es. Und als er die Hand wieder hervorzog, war sie voller Aussatz, weiß wie Schnee. Da befahl er ihm, streck deine Hand noch einmal ins Gewand. Mose tat es und als er sie hervorzog, war sie wieder gesund. Dann sagte er, Jahwe, wenn sie dir auf die ersten Zeichen hin nicht glauben, werden sie sich durch das zweite überzeugen lassen. Und Mose fällt noch ein Argument ein, um sich dem Auftrag zu entziehen, dem Plan. Ich kann doch nicht reden, das liegt mir nicht. Doch Gott lässt sich nicht von seinem Plan abbringen. Er hat Aaron, den Bruder von Mose, schon als Unterstützer für Mose vorgesehen. Und auch die Bedenken, dass seine Tat von vor Jahren noch Konsequenzen haben könnten, räumt Gott aus. Da lesen wir im Kapitel 4, 2. Mose 4, 19. Noch im Land Midian hatte Jahwe zu Gott gesagt, du kannst ruhig nach Ägypten zurückkehren, denn alle, die dich töten wollen, sind gestorben. Das Leben von Mose kehrt auf eine neue Spur zurück. Der hat eine Umkehr geschafft, genau, einen neuen Anfang. Und das allein geht ja nicht. Kannst du die Folie eins weiterklicken? Genau. Also ich hoffe, ihr könnt es so lesen. Mose hat die Möglichkeit zur Wende gefunden. Ne? Also er hat die Umkehr ins Positive geschafft. Und jetzt wollen wir ein weiteres Lied singen. Ja, wir kommen jetzt zum nächsten Charakter, zur nächsten Person. Und da geht es nicht um Totschlag wie bei Mose, sondern geht es um, im Grunde genommen, Anstiftung zum Mord. Die nächste Person, von der ich reden will, ist der David. Der wird sehr differenziert dargestellt und über einen langen Zeitraum läuft die Geschichte von ihm in der Bibel. Wir haben mehrere Bücher der Bibel. Er wird dargestellt als Hirte, Dichter, Riesentöterkönig und Vorfahre von Jesus. Und negativ als Betrüger, Lügner, Ehebrecher und Mörder, ja, anstiften zum Mord. Geschieht hier in dieser Geschichte, ihr könnt ja ahnen, um was es geht. Es geht um die Geschichte mit der Bathseba. Und die fängt an mit einer gewissen Form von Müßigkeit. Und Müßigkeit, so sagt unser Sprachgebrauch, ist aller Laster Anfang. Und das könnte man im Grunde schon als Ausgangspunkt für das Geschehen bezeichnen. Hier wird berichtet, dass es Frühling wurde und dann ist man in den Krieg gezogen. Das hat mich schon auch irgendwie berührt, weil das klingt so als, jetzt ist Frühling, jetzt machen wir Krieg. Ja. Aber vielleicht kann der Gerrit uns das irgendwann mal erklären, was da so dahinter steckt. Auf jeden Fall fängt dieses Kapitel so an und dann lesen wir, dass während die Soldaten im Krieg waren und gekämpft haben, David zu, zu Hause blieb in Jerusalem. 2. Samuel 11, 2 und 3. Eines Tages, es war schon gegen Abend, erhob sich David von seiner langen Mittagsruhe und ging auf der Dachterrasse seines Palastes auf und ab. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die badete. Sie war sehr schön. David schickte jemand hin und erkundigte sich nach der Frau. Man sagte ihm, das ist doch Bathseba, Bat Eliam, die Frau des Hethiters Uriah. Und jetzt geschieht diese Situation, wo das Leben komplett in die falsche Richtung abbiegt. Mit Konsequenzen für viele unschuldige Beteiligte. David lässt Bathseba zu sich bringen. Indem er mit ihr schlief, begeht er Ehebruch. Die erste Konsequenz daraus ist die Schwangerschaft von Bathseba. Jetzt hat er das Problem, wie kriegt er das gelöst? David versucht mit List, Uriah, den Mann von Bathseba, in die Geschichte einzubinden. Er lässt ihn vom Schlachtfeld holen, gewährt ihm Heimaturlaub, damit er mit seiner Frau schlafen kann. Aber Uriah widersteht all diesen listigen Angeboten Davids, weil er seine Haltung als Soldat bzw. Kamerad widerspricht, sich gut gehen zu lassen, schläft er am Tor vor der Stadt, ja, und nimmt die Annehmlichkeiten gar nicht in Kauf. Das fordert wiederum den David heraus, er muss sich jetzt was anderes einfallen lassen. Und er schickt den Uriah an die vorderste Front und fällt damit im Grunde genommen das Todesurteil über ihn. Er nimmt den Tod von Uriah im Kauf, er spekuliert darauf. Nachdem der verantwortliche Kommandeur ihm vom Tod Urias berichten lässt, sendet er ihm folgende Nachricht, also der David an den Kommandeur. Samuel 11, Vers 19. Da sagte David dem Boten, richte Joab aus, nimm die Sache nicht so schwer, denn das Schwert frisst mal so und mal so. Verstärke deinen Kampf gegen die Stadt und zerstöre sie. So sollst du ihm Mut machen. Das ist schon ziemlich krass. Ja, kaltschnäuzig, würde ich sagen. Und kaum zu überbieten und macht mich als Leser wütend, ja, weil ich so einen Gerechtigkeitsfimmel habe. Aber, und mein Urteil über David ist damit auch schnell gefällt. Ja, das ist menschlich. Das kann ja nicht ungesühnt bleiben. Aber auch Gott war darüber zornig. Im Vers 27, Kapitel 11, 27 steht, nach Ablauf der Trauerzeit holte David sie zu sich in seinen Palast, also die Bathseba. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Doch Jahwe missfiel sehr und was David getan hatte. Ja, wir lesen das auch immer wieder hauptsächlich im Alten Testament, dass Gott auch zornig werden kann, aber sein Erbarmen und seine Gnade ist größer als sein Zorn und meine Wut. Meine bzw. unsere Bewertung von solchen Situationen spielen keine Rolle. Und im Grunde steht es uns auch nicht zu, Menschen zu verurteilen. Gott findet einen Weg, um David zur Umkehr zu bringen, auch wenn er für sein Verhalten und sein Tun die Konsequenzen tragen muss. Gott sendet den Propheten Nathan zu David, um ihn mit seiner Sünde zu konfrontieren. Nathan macht das, indem er David mit einem Gleichnis sein sündhaftes Verhalten vor Augen führt. David erkennt sofort in diesem Gleichnis, dass da was schiefgelaufen ist und dass der da böse war, gerichtet werden muss. Und der Nathan sagt ihm dann, du bist es in der Geschichte, du bist es, der böse war, der hier menschenverachtend war. David bekennt seine Sünde und erfährt von Gott, aber auch die Konsequenzen aus seinem Verhalten. 2. Samuel 12, 13 und 14. Da sagte David zu Nathan: Ich habe gegen Jahwe gesündigt. Und Nathan sagte zu ihm: So hat auch Jahwe deine Sünde weggenommen, dass du nicht sterben musst. Weil du aber den Feinden Jahwes durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss dein neugeborener Sohn sterben. Ja, das sind harte Konsequenzen, trotz Vergebung. Ja, aber auch wir müssen, wenn wir Vergebung erfahren, mit Konsequenzen leben lernen. Ja, das heißt nicht, dass wir frei von der Strafe bleiben, wenn wir irgendwas falsch gemacht haben. Aber selbst die größte Sünde ist Gott bereit zu vergeben. Was für eine Gnade. Und das beschreibt der Vers in Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Was für ein Geschenk. Und wir wollen jetzt ein weiteres Lied singen. Ach so, halt, muss ich jetzt noch. Genau. Der David ist also der Zweite, der eine Umkehr schafft und die Wendemöglichkeit in Anspruch nimmt, die Gott ihm bietet. Genau. Und wir singen jetzt ein weiteres Lied, 416, Herr, erbarme dich. Jetzt kommen wir zur dritten Person und ihr ahnt es vielleicht, es geht um den Judas Iskariot. Er wurde von dem Herrn Jesus als Jünger in die Nachfolge berufen. Und in der Gruppe der Jünger war er für die Finanzen zuständig. Aber er war dieser Aufgabe und Verantwortung offensichtlich nicht immer gewachsen. In Johannes 12, Vers 3 bis 6 lesen wir. Dann nahm Maria eine Flasche Salböl, echtes, sehr kostbares Nadenöl, und salbte Jesus die Füße damit. Dann tupfte sie diese mit ihrem Haar ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Da sagte einer von den Jüngern, Judas Iskariot, der Jesus später verriet: Warum hat man dieses Salböl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das aber nicht, weil er sich um die Armen sorgte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete nämlich die gemeinsame Kasse und bediente sich daraus. Also mein Bild vom Judas ist so ein bisschen geprägt von der Filmserie The Chosen, da bin ich beeinflusst. Ich finde die Darstellung dort sehr lebensnah und interessant, wie wir teilhaben können und eine Vorstellung gewinnen in dieser Serie, wie das Leben damals ablief. Und deswegen bin ich da so ein bisschen einseitig vielleicht. Aber gut. Andere in der Gruppe der Jünger hoffte der Judas offensichtlich darauf, dass Jesus die Herrschaft der Römer beenden würde. Und wir lesen ja da auch immer wieder in den Evangelien, dass sie vieles lange, lange nicht verstanden haben, was der Herr Jesus gesagt hat und worauf er hinaus wollte. Und das war offensichtlich auch bei dem Judas so und führte zu Enttäuschungen. Und scheinbar hat der Judas den Entschluss gefasst, oder er hat den Entschluss gefasst, den Herrn Jesus, den hohen Priestern auszuliefern und damit ein Stück weit den Herrn Jesus herauszufordern. So sagen das manche Ausleger. In der Bibel steht dazu, Moment, jetzt bin ich hier, genau. Steht dazu in Matthäus 26, Vers 14 bis 16. Danach ging einer der Zwölf, es war Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sagte: Was gebt ihr mir, wenn ich euch Jesus ausliefere? Sie stellten ihm 30 Silberstücke in Aussicht. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, um Jesus ihnen auszuliefern. Das Leben von Judas biegt in die falsche Richtung ab und wird zu schwerwiegenden Konsequenzen führen. Und dann lesen wir weiter, dann geht es um das Passamahl. Und da geschah Folgendes, Matthäus 26, ab 21, Vers 21. Während der Mahlzeit sagte er, ich versichere euch, einer von euch wird mich ausliefern. Sie waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn, das bin doch nicht ich, Herr. Jesus erwiderte, einer, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, wird mich ausliefern. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er ausgeliefert wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren. Das sagte auch Judas, der Verräter, zu ihm, ich bin es doch nicht, etwa Rabbi. Doch, antwortete Jesus, du bist es. Interessant an dieser Situation ist das scheinheilige Verhalten von Judas, der darauf gar nicht eingeht. Er hat ihn ja schon verraten und tut so, als wäre nichts geschehen. Ja. Ich hatte jetzt hier noch geschrieben, dass die anderen Jünger da gar nicht reagieren auf die Aussage von Herrn Jesus. Stimmt gar nicht. Ja, also die waren schon aufgebracht. Aber sie waren, ich sage jetzt mal, haben nicht darauf reagiert, dass der Herr Jesus zum Judas sagt, du bist. Da hätte ja jetzt auch nochmal ein Shitstorm, würde man heute sagen, ausbrechen können und sagen, was bist denn du für einer? Ja, verrätst den Herrn. Aber das findet gar nicht statt. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Im weiteren Verlauf führt der Judas eine bewaffnete Menge zu Jesus, küsst ihn wie verabredet auf die Wange. Und die Soldaten, die bewaffneten Menschen können den Herrn Jesus festnehmen. In dem Moment vollzieht Judas zum zweiten Mal im Grunde genommen ein Abbiegen in die falsche Richtung und im vollen Bewusstsein vollzieht er seine Planung. Also das geht von ihm direkt aus, ist kein Schicksalsschlag. Kleiner Einschub, wir lesen später, dass nicht nur der Judas den Herrn Jesus verraten hat, ein großer Teil ist nach der Kreuzigung weggelaufen und beim Verhör hat der Petrus den Herrn Jesus dreimal verleugnet. Also von daher ist es schwierig, da eine Abwägung zu treffen, welcher Verrat der größte ist. Verraten haben sie ihn im Grunde genommen alle. Und am nächsten Tag erkennt der Judas, was er angerichtet hat. Er versucht zu retten, was nicht mehr zu retten ist. In Matthäus 27, 3 bis 5 lesen wir, als Judas dann begriff, dass sein Verrat zur Verurteilung von Jesus geführt hatte, bedauerte er seine Tat und brachte den hohen Priestern und Ältesten die 30 Silberstücke zurück. Ich habe gesündigt, sagte er. Ich habe einen Unschuldigen verraten. Und die Antwort ist, was geht uns das an? Erwiderten sie, das ist deine Sache. Da nahm Judas das Geld, warf es in den Tempel, dann ging er weg und er hängte sich. Judas erkennt seine Schuld und bekennt seine Schuld und bittet um Vergebung bei seinen Auftraggebern. Aber er wendet sich an die Falschen, an die, die ihm keine Vergebung bieten können, selbst wenn sie es wollten. Und die Konsequenz aus diesem Ganzen ist, dass er sich in seiner Verzweiflung selbst richtet. Hier nochmal den Vers lesen, 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Das alles Entscheidende ist, wem wir unsere Schuld bzw. Sünde bekennen, an wen wir uns in unserer Not wenden. Und jetzt kommt die berühmte Notrufnummer ins Spiel, die war gestern auch schon genannt. Das ist Psalm 50, Vers 15. Ruf mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Judas hat die Möglichkeit nicht erkannt. Er hat den Weg zurück zu Gott nicht gefunden. Sein Leben endet in einer Sackgasse ohne Möglichkeit zu wenden, so wie das dieses Schild hier ausdrückt. Und die Frage ist, erkennen wir immer den Moment, wo Umkehr angesagt ist, wo es angesagt ist, Schuld zu bekennen und den Weg der Umkehr, ja, dem Weg der Umkehr zu folgen. Das ist meine Botschaft heute. Genau. Ist Umkehr möglich? Genau. Und finden wir den Weg dazu?